Willkommen zu einer neuen Folge von Horrorherz. Wir sind Serkan und Marian und heißen euch herzlich willkommen. Heute tauchen wir ein in einen echt intimen Slasher-Klassiker der 90er Jahre, der clever auf der Erfolgswelle von Scream mitgeschwommen ist. Düstere Legenden aus dem Jahr 1998 von Jamie Blanks mit Jared Leto, Tara Reid, Alicia Wood, Rebecca Gayheart, Danielle Harris und den Horrorlegenden Robert Englund und Brad Dourif in zwei kleinen Nebenrollen. Ein Film, der nicht nur mit spannenden Kills und schlechten One-Linern glänzt, sondern mit uralten, düsteren Legenden spielt, die teilweise seit Jahrhunderten am Lagerfeuer, in College-Schlafsälen und auf dunklen Landstraßen die Runde machen. Wir erzählen euch heute, welche düsteren Legenden der Film aufgreift, woher sie wirklich stammen und welcher dieser Geschichten uns damals selbst vor Dummheiten beim Erwachsenwerden beschützt hat. Und wisst ihr was? Es gibt da diese eine Legende, die auch perfekt zu dieser Folge passt. In den 70ern soll es eine nächtliche Radiosendung gegeben haben, bei der ein schreiender Anrufer live auf Sendung war. Er behauptete, jemand sei in seiner Wohnung, er würde verfolgt werden, getötet werden, dann Stille. Das Radio lief weiter, als wäre nichts passiert. Niemand wusste, ob es ein makabrer Scherz, ein unglücklicher Zufall oder tatsächlich ein echter Mord war. Man sagt, die Aufnahme existiere noch irgendwo. Seitdem heißt es, überlegt zweimal, wen ihr am anderen Ende der Leitung vertraut.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Ja, nice. Das war doch mal ein gutes Intro. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben jetzt schon richtig Bock auf düstere Legenden oder auch urbane Legenden. Hi Marian, grüß dich. Hallo?
Hallo, hallo, check, check, check. Marian?
Okay. Das ist leider das Intro, oder was?
Bro, 100%ig, wir müssen noch kreativ werden, oder?
Okay, okay. Das hat mich jetzt ein bisschen, ich hab dir gerade geschrieben, okay. Alles klar, dann hatte ich das erlegen. Jo, bist du weg?
Schreibe ich dir gerade über WhatsApp.
Digga, ich dachte jetzt wirklich, Alter, ich muss den Podcast ab jetzt immer alleine machen, dachte ich.
Digga, dachtest du, ich wurde gerade wie ein Schwein abgestochen.
Ich dachte wirklich, einer dieser Legenden trifft jetzt wirklich zu, ja? Und Brenda ist vielleicht gerade unterwegs.
Holy Upsi. Fuck, Alter. Brenda, sexiest killer alive, Alter.
Oh ja, ja, ja. Aber die sieht ganz schön, naja, egal, kommen wir dazu gleich, ne? Ey, liebe Zuhörer, ich sag's jetzt nochmal, weil nach dem ganz kurzen Schock, ja, um Marian, würde ich euch jetzt auch noch erstmal zu der neunten Episode von Horrorherz herzlich willkommen heißen.
Moin, Leute. Das heißt, wir sind kurz vor unserer 10. Episode und wir werden hier so eine kleine Jubiläumsfolge draus machen. Lasst euch überraschen. Der Ball liegt auf jeden Fall bei Serkan, weil, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir machen hier so ein bisschen Ping-Pong. Das heißt, ich mache die eine Folge, ich suche mir eine Folge raus. Serkan sucht dann die nächste Folge aus. Jetzt ist Serkan dran, bei der 10. Lasst euch überraschen. Und heute reden wir über einen Film, Düstere Legenden, aus dem Jahr 1998. Und dieser Film bringt einiges mit sich. Also dieser Film, der hat keinen Oscar gewonnen. Der hat auch keinen fucking Golden Globe gewonnen. Nee, nicht tatsächlich. Überraschenderweise nicht. Der Film ist natürlich jetzt einer der, also ich habe mir den nochmal angeguckt jetzt, ja. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, ganz kurz nochmal hier an der Stelle. Ich habe mir den neulich nochmal angeguckt. Ich habe den auf jeden Fall geiler in Erinnerung. Und als ich ihn nochmal geschaut habe, da ist mir eigentlich erstmal aufgefallen, wie fucking cringe dieser Film eigentlich ist. Er hat bei mir einen besonderen Platz im Herzen, weil ich natürlich total auf diese Teenie-Slasher-Horror-Reihe, die dann Scream quasi ausgelöst hat, voll mit drauf aufgesprungen bin und ja in so einem amerikanischen Umfeld aufgewachsen bin und deswegen halt auch viele von diesen düsteren Legenden, die hier porträtiert werden, auch irgendwo auch live mit erlebt habe, also beziehungsweise nicht miterlebt habe, aber mitgehört habe, ja, oder hier und da mal was drüber gehört habe, ne, also hat die Runde gemacht. Und deswegen bietet dieser Film mehr Gesprächsstoff als nur der Film, der er selber ist, ne. Also wir werden jetzt in der Folge nicht auf das cineastische Kunststück drauf eingehen oder auf die großartige Schauspielkunst von Tara Reid und Jared Leto, sondern wir werden viel mehr darüber reden, wo der Ursprung dieser düsteren Legenden ist, was Serkan und ich in unserer Kindheit oder in unserer Jugend auch mitbekommen haben, erlebt haben oder gehört haben. Und deswegen denke ich mal, dass wir heute einen richtig coolen Gesprächsstoff oder cooles Thema mit aufgreifen können durch diesen Film.
Jared Leto, ne? Der mag den Film ja auch besonders, ne? Also der scheint auch richtig stolz drauf zu sein, ne? Also ich habe das letztens irgendwo gelesen, ist definitiv kein Meisterwerk. Und du hast es ja gerade sehr gut schon eine gute Introduction gegeben, was uns jetzt hier erwartet. Und wer weiß ja, wie ich drauf reagiert habe, als du plötzlich düstere Legenden aus dem Hut gezaubert hast.
Was soll ich sagen? Very amused.
Hey! So ein schöner Tino-Slasher-Film aus den 90ern, Spät-90ern. Ja, und du hast es gerade so schön gesagt, ne? Das ist ja wirklich so. Scream hat ja nochmal die Leute wieder an Slasher-Spaß ins Kino gebracht. Also, ne? Und danach kam ja wirklich jedes Jahr oder sogar mehrfach wieder so ein Horror-Slasher auch wirklich ins Kino und hat auch wirklich ein großes Publikum in die Kinos geholt, ne?
Ja, das hat auf jeden Fall diese neue Horrorwelle mit ins Kino gebracht, ne? Also definitiv. Mhm. Das hat sich dann ja, gab es dann so eine kleine Maupause,
ja, so eine Flaute,
was Horrorfilm angeht. Und dann kam halt Scream von Wes Craven. Und das Ding ist natürlich so in die Luft gesprungen und da war so ein krasser Erfolg am Boxoffice, dass sich alle gedacht haben, alrighty, jetzt reiten wir auf der Welle mit, nehmen 5 bis 6 gut aussehende junge erwachsene Menschen, packen die in einen Film, denken uns irgendeinen Killer mit einem Kostüm aus, gutes Mordinstrument, haben wir die typische Blaupause, Freunde, irgendwas passiert, dann gibt es einen Twist am Ende des Films, den niemand erwartet hätte und zwischendurch machen wir noch coole Musik von Creed.
Ja, genau. Also das ist auch wirklich auffällig, durch die Band weg, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Und der Cast sieht immer so ein bisschen aus wie Beverly Hills 90210 oder Merrill's Place, ne? Das sind immer alles wunderschöne, hübsche Menschen, ne? Mhm. Und eigentlich wartest du ja immer nur drauf, dass man die nach und nach killt. Bei Wes Craven's Scream hat sich das schon so ein bisschen angebahnt. Ich meine, im entferntesten Sinne ist ja am Ende diese ganze Slasher-Geschichte, ja, kommt ja irgendwo auch von Hitchcock. Und dieses Whodunit hat Wes Craven auch wieder dieses Miträtseln, das hat er wirklich gut auch wieder ins Kino gebracht, sodass Leute halt auch wirklich, die Zuschauer halt auch wirklich miträtseln mussten. Na, wem könnte man das jetzt andichten? Wem traut man das zu? Und das ist dieses Konzept, funktioniert halt einfach und das sehen wir hier auch wieder.
Digga, das ist, safe, ne? Also das siehst du ja schon im jeden Giallo, da war ja auch immer dieses Who did it, who done it, ne? Ja. Den man dann, den Schuh gesehen hat, den Handschuh gesehen hat, aber nie die Person.
Ganz
und
genau.
Am Ende war halt der Twister, oh mein Gott, du warst es gewesen, ne?
Ja, genau, das und, ist ja, das kommt ja ursprünglich von Hitchcock. Also Giallos, die Giallo-Seele, ja, also Mario Bava gehört ja auch zu einer der großen Vorreiter der Giallos. Der ist ja ein riesengroßer Fan von Hitchcock gewesen. Die haben sich das alle abgeguckt.
Auf jeden Fall. Und was ja viele auch nicht wissen, oder einige nicht wissen, ist, dass ja auch Bay of Blood auch der ausschlaggebende Film war, der dann wirklich auch John Carpenter Halloween inspiriert hat. Daraufhin wurden halt diese ganzen anderen Filme inspiriert.
Ja,
der 13.
Freitag der 13. vor allem. Ne? Also wer Bay of Blood sieht und vorher schon mal Freitag der 13. gesehen hat, der weiß ganz genau, woher die Inspiration kommt.
Und es ist schon verrückt, wenn du mal überlegst, wie viele Filme dann in dessen rausgekommen sind seit Scream 1996. Also hast du Scream 1, 2 und 3 zwischen in den Jahren 96 bis 2000. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, 97, ein Jahr später. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, 98, im selben Jahr eben Düstere Legenden, gefolgt von Düstere Legenden 2. Dann hast du Halloween H2O, 98 auch nochmal, Freddy's New Nightmare 94, The Faculty 98, Cherry Falls 99, Final Destination im Jahr 2000 und das sind nur die 90er. Ne? Dann geht's weiter in den fucking 2000er mit Scream 4, Cry Wolf, Sorority Row, My Bloody Valentine, Prom Night, Hatchet, Wrong Turn, die Liste geht, ist unendlich, Digga.
Und es, also die haben auch alle halt immer so von dem Vibe, halt, das, dieses, diese Gemeinsamkeit, das, was du ja halt eben auch immer so zelebrierst und so liebst, diesen College-Vibe, ne, und du findest halt auch diese, ja, sehr klischeehaften Characters halt auch immer wieder, der Bully, das Supermodel, die weiß ich nicht, die ein Trauma hinter sich hat, die so ein bisschen verstört ist. Es sind eigentlich schon immer wieder so schablonartig die gleichen Charaktere.
Bücherwurm, den ja. Nerd, weißt du, also das lohnt sich ja auch. Es scheint sich wirklich auszuzahlen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die erfolgreichsten nimmst, ja, an den Kinokassen, das sind Scream. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Düstere Legenden, Final Destination und Wrong Turn. Die haben zusammen insgesamt, also Scream hat 15 Millionen gekostet. Ich weiß, was du letztes Mal getan hast, 17 Millionen. Düstere Legenden 14 Millionen. Final Destination 23 Millionen und Wrong Turn 10 Millionen. Das sind insgesamt 79 Millionen Euro. Und diese Filme haben zusammen, nur diese fünf Filme, 512 Millionen Dollar eingespielt.
Ja, ist krass, ne? Ist krass. Na? Ja, rauskam das Ganze, glaube ich, über TriStar Pictures hier, Düstere Legende. Ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich war jetzt nicht super begeistert, okay, wir gucken uns für die neunte Folge, gucken wir uns jetzt Düstere Legenden an. Und ich hatte den so in meinem Kopf so abgespeichert als, ah ja, Düstere Legenden, der ist gar nicht mal so gut. Ja, und ja, musste dann halt feststellen, nachdem ich dies mir nochmal genauer angeguckt habe, ich hatte recht. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass der wirklich gut ist, aber ich habe den natürlich jetzt auch ein bisschen mit einem anderen Auge gesehen. Ich habe mir natürlich, wie man es halt für den Podcast eben macht, ein bisschen vorbereitet, ein bisschen die Sachen mal angeguckt, habe mir natürlich ein bisschen Background-Wissen nochmal rangeholt und habe mich dann aber auch wirklich auf diese Folge jetzt hier gefreut, weil wir ja auch so ein bisschen nachher nochmal sprechen über die ganzen urbanen Legenden.
Als ich früher angefangen habe, physische Medien zu sammeln, es hat ja mit den NTSC-Tapes aus den USA angefangen. Mhm. Da war, also ich habe oben noch das NTSC-Tape von Urban Legends bei mir zu stehen in der Sammlung.
Ah ja, ich glaube, so das habe ich gesehen, ja.
So krass habe ich den gefeiert und das waren für uns natürlich auch immer so Filme, es waren immer so geile Partyfilme. Also es war ein Film, den konntest du mit deiner Freundin gucken oder mit einer, die dich interessiert hat oder sowas. Ne? Nee. Man hat ein bisschen Spaß, man hat ein paar Kills, man hat ein bisschen Spannung, man hat diese coolen Teenies, man hat, wie gesagt, diesen 90s Rock-Sound à la Creed etc. Und auf der anderen Seite waren diese Filme aber super cool, irgendwie bei einer Party zu gucken. So, dann hat man den Film reingemacht und chillt dann irgendwie noch zu 10 da und ein bisschen so wie in Scream, so ein Lifestyle-Ding.
Naja, du, das kann ich verstehen. Viele Filme sind die man sich dann auch später mal anguckt, die man auch vielleicht aus seiner Kindheit kennt. Das passiert dann ja voll oft, dass du dann den anguckst und denkst so, ja gut, wenn ich den jetzt jemandem zeige, dann denken die auch so, okay, also das nennst du jetzt guten Film, aber du hast halt so eine emotionale Verbindung halt damit. Ich muss aber auch nochmal ganz kurz sagen, Sprachnachricht kam das vielleicht nicht so ganz durch. Die Synchro, die Stimmen, die sind alle gut, darum geht's nicht. Und deutsche Synchro ist wirklich dafür bekannt weltweit. Es gibt, glaube ich, nirgendwo ein Land, wo die Synchronisation so gut ist, weil es halt auch von echten Schauspielern gesprochen wird. Nicht von irgendwelchen, von einer Person, von Wladimir, der mit verschiedenen Stimmen, die Kinderstimme, die Mutter und den Hund auch noch synchronisiert. Ja, aber die Technik, also ist ja immer so ein Ensemble im Atelier, ne, zwischen den Cutter, den Tonmann, der Regie. Und jeder muss seinen Job halt gut machen und der Cutter hat da technisch so, also auf Lippe, nicht synchron gearbeitet, arbeitet öfter mal im Studio und macht den Cutter-Job und weiß halt, was gut ist und was eben leider nicht so gut ist. Ja, ohne jetzt den zu hart zu bashen, vielleicht war auch Zeitdruck dahinter, das weiß ich nicht, aber für so einen Kinofilm war ich dann doch schon erschrocken, wenn da dann doch manchmal der Mund noch klappert, obwohl alles schon gesprochen wurde und das geht halt nicht.
Kann ich total verstehen. Ich frage mich halt, vielleicht wurden auch verschiedene Synchro-Versionen erstellt. Vielleicht wurde eine fürs Kino erstellt und eine für Netflix erstellt. Ne? Netflix ist ja auch dafür bekannt, dass sie gerne auch ihr eigenes Ding machen. Oh ja. Der Film muss jetzt irgendwie auf 20 Sprachen übersetzt werden, weißt du?
Kann natürlich sein, will ich nicht komplett ausschließen. Ich glaube, bei Düstere Legenden, dass man da jetzt nochmal so in die Tasche greift, weil du musst ja immer Leute disponieren und Leute raus, so ein Studio wieder mieten und die Leute, die das Dialogbuch nochmal vielleicht schreiben, überarbeiten und so weiter. Also kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, Will es aber nicht komplett ausschließen. Vielleicht hast du recht. Kann sein. Ich hatte trotzdem Spaß. Wollte ich nochmal
gucken. Ja.
Hatte trotzdem Spaß. Ich habe mit meiner Frau gemeinsam geguckt. Die Ketten halt auch noch von früher. Mhm. Und wir haben schon so an einen oder anderen Stellen uns dann so angeguckt. Wir mussten halt so ein bisschen schmunzeln. Aber es war, ich verstehe, was du meinst mit Partyfilm. So haben wir das ja früher immer interpretiert, weil du kannst gerne auch mal kurz weggucken und hast nicht wirklich alles verpasst. Der Anschluss ist relativ schnell wieder da und bist sofort drin.
Ja, also, und dann gibt's da was zu gucken für die Dudes und für die Girls. Der ist heiß, die ist heiß, so eine Schmunzel, 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 coole Kids und oh mein Gott und ein Scare und vor allem dieser Film hat natürlich dann auch super viel Gesprächsstoff mit sich gebracht, eben mit den düsteren Legenden. Lass uns mal auf die düsteren Legenden super gerne gleich eingehen. Auch ich habe da ein paar, die ich auch in meiner Kindheit so mitgehört habe und auch gerätselt habe, ob das stimmt. Wir haben auch positives Feedback bekommen. Die Leute finden es immer cool, wenn wir mal über das erzählen, was wir so geguckt haben in Vergangenheit.
Ah ja, klar.
Und lass uns das doch kurz mal hier besprechen. Wir können euch die Filme dann auch verlinken, falls wir euch Bock machen auf die Filme, die wir geguckt haben. Und von daher die Frage an dich, mein Freund, was hast du seit unserem letzten Podcast so geschaut?
Ja, ich habe tatsächlich nicht viel geschaut, muss ich sagen. Deswegen wird es sehr kurz, aber ich kann gerne sagen, was ich angeguckt habe. Und das war Sisu. Rache ist süß, was jetzt kein Horrorfilm ist, aber der ist aktuell auch gerade auf Netflix. Und der macht irre Spaß. Geht um einen ehemaligen Soldat, so in der lappländischen Wildnis da. Das ist so eine Spezialeinheit, die Sisus trifft da letztendlich, der findet Gold, ja, ist ein Goldgräber, halt, trifft dann auf Nazis, die da komplette Dorf abgebrannt haben und alles mögliche. Ist jetzt auch kein Spoiler, das wird auch wirklich gleich relativ schnell alles klar. Tja, und danach geht's halt wirklich dreckig zur Sache, denn am Ende die Nazis gehen natürlich mit diesen mittlerweile auch schon in den in die Jahre gekommenen Mann nicht gerade zimperlich um. Überhaupt mit jedem, ne? Halt einfach so, wie man sich halt Nazis halt vorstellt. Der lässt sich das halt nicht gefallen, dass die Nazis ihm das Gold abknüpfen wollen. Und dann gibt es halt jede Menge Action, fliegende Körperteile, brutale Szenen, aber alles mit so einem Funken Humor, alles sehr satirisch so. Es macht wirklich Spaß, halt zuzugucken. Der hat wenig Farbe, der Film, was ja auch zu Kriegsatmosphäre passt. Der spielt ja quasi noch im Weltkrieg, ich glaube 1942 oder so, also noch mitten im Zweiten Weltkrieg. Und der ist halt so richtig blass, also komplett Farben rausgenommen. Ja. Der Sisu selber, der spricht eigentlich auch nie. Harter Motherfucker, der einfach alle auseinander nimmt.
Nice, nice. Ja, von dem habe ich schon einiges gehört, vor allem natürlich ausgezeichnet durch seine Brutalität. Ich hatte immer so ein bisschen befürchtet, dass es so ein bisschen so Slapstick-Gore-Comedy ist.
Ja, nicht ganz so krass. Nee, so nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Dead Snow oder so. Es ist halt eher so actiongeladen, ne? Es ist jetzt kein Horror, so wie du schon gesagt hast, Slapstick-lastig, sondern es ist einfach nur so, hohoho, krass. Alter, hast du gesehen, wie dir sein Face weggeflogen ist oder so, weißt du? Also, Geil. Man feiert die Szenen dann schon hart, ne? Also, kann ich empfehlen, guckt euch an auf Netflix aktuell. Nice. Cooler Film. Ja, das war schon fast. Und fast hätte ich noch einen zweiten Film, aber ich bin hart eingepennt. Ich bin in letzter Zeit ziemlich durch, habe wirklich einige Aufträge hintereinander gehabt, von Studio zu Studio gegangen und war so ausgebrannt, dass ich dann dachte, ja, klar, ich schaffe den Film. Nein, bleib cool, ich schaffe den Film. Und dann war ich, Alter, meine Frau sagt, 15 Minuten habe ich die Schnarchen gehört und dann kurz angeschuckelt, ja, ich bin voll drin. Ja, und das war When Evil Lurks. Den habe ich halt angeguckt. Ich kann aber so sagen, das, was ich bis ich gesehen habe, so die ersten 15 Minuten, hat Bock gemacht auf mehr. Ich will mir den jetzt unbedingt nochmal reinziehen. Ist aktuell auf Amazon Prime. Also der Preis purzelt so gefühlt von Woche zu Woche. Der war letztens noch 9,99, dann wird 6,99. Ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du steigst entweder bei 3,99 ein oder wartest halt auf Prime.
4,99 gebe ich ihm, dann gebe ich ihn.
Ja, doch. Also hat er harte Szenen, definitiv. Gleich auch relativ am Anfang und wird ja so als Folk-Horror so ein bisschen eingeordnet. Das ist ja auch so ein Genre, was wir beide ja echt geil finden. Von daher kann ich da auch schon mal gefühlt, ohne dass ich ihn komplett gesehen habe, eine Empfehlung aussprechen. Also schaut euch ihn an, entweder mit ein paar Taler zahlen oder eben warten und geduldig sein, bis er free of premise.
Ja, wir müssen auch mal, also die Südamerikaner-Horrorwelle, die ist ja jetzt auch in Europa endgültig angekommen. Und dazu gehört natürlich auch Trauma. Den haben wir natürlich auch beide noch nicht gesehen, aber so viel drüber gehört. Ja, Torture Porn, ja. Das ist jetzt ein Film, den ich brenne jetzt nicht drauf, den zu gucken, aber ich will ihn jetzt endlich mal gucken, weil der Sohn aller Munde ist und die Mediabooks, ich glaube, Cover D und E, natürlich die, wo Brüste und Gewalt gezeigt werden, in den diversen Facebook-Gruppen für 200, 300 Euro jetzt weggehen. Also crazy. Und ich will ihn jetzt einfach gucken, um einfach auch dann irgendwann mal mitreden zu können und will gucken, warum er so hart ist. Also ich weiß eigentlich schon alles, was passiert. Ich habe es gelesen so an harten Szenen, aber ich muss mich jetzt selber
Alle reden
davon
auf dem
überzeugen.
Schulhof drüber, nur ich habe ihn noch nicht gesehen.
Genau so ist es, ey. Und das stehe ich allein in der Ecke und weine.
Ja, genau. Shit. Naja, es gibt ja eine Lösung dafür.
Die
Finden wir
gibt es.
schon.
Die gibt es, die
Jo.
gibt es.
Ansonsten Film. Sorry, du wolltest vielleicht auch noch mal sagen, was du gesehen hast. So viel zu meinem
Ach Quatsch,
Gesehenen.
Quatsch, don't worry about me. Ich wollte eigentlich gerade gehen, so kein Thema, weißt
Da haben wir wieder den einsamen Jungen auf dem Schulhof.
du?
Ist schon okay. Ich gehe dann jetzt einfach, okay?
Kümmert euch nicht um mich, mir geht's gut.
Genau, dreht euch nicht um, ist okay. Es ist keine Träne. Das
Ladet mich wieder nicht zum Geburtstag ein. So, ist okay, ich habe damit kein Problem. Ja.
hart.
Ja, ich habe geguckt. Auch nicht so, sondern nicht viel. Ich habe wieder ein bisschen mehr gezockt in letzter Zeit. Aber was ich gesehen habe, war The Last of Us Season 2, Episode 1, 2 und 3. Ich liebe ja die Spiele. Teil 1 hat auf jeden Fall eine ein oder andere Träne aus mir rausgezwungen, als ich das zu Ende gezockt habe. Und der zweite Teil, den fand ich halt auch richtig, richtig krass. Vor allem, wenn es darum geht, so, okay, wie weit kann man gehen? Wie wichtig ist Rache? Wie wichtig ist Selbstwertgefühl? Also crazy, crazy fucking Game. Und deswegen interessiert mich natürlich auch die Serie, die HBO-Serie, die derzeit auf Sky zu sehen ist. Die erste Folge, die erste Staffel habe ich geguckt und fand sie gut, weil sie sehr nah am Spiel ist. Aber irgendwie hatte die Serie keine Seele für mich. Ne? Also keine Substanz irgendwie, obwohl sie krasses Production Value hatte, gut geschauspielert ist, gute Action, übertrieben krasse Practical Effects und sowas. Also wirklich top, top, top. Ja. Und jetzt die zweite Staffel. Und ich will jetzt nicht spoilern für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben oder die Serie nicht geguckt haben. Es ist wieder sehr, sehr ähnlich. Also in Folge 2 dachte ich mir wirklich so, oh wow, haben die überhaupt ein Drehbuch dafür geschrieben oder haben die einfach den Dialog aus dem Spiel genommen? Was ich sagen kann zur Serie jetzt ist, ja, ich finde es gut, aber ich finde es bei weitem nicht so geil wie das Spiel. Also Ellie, gespielt von Bella Ramsey im Film, in der Serie, ist für mich ein Fehlcast. Nicht, weil sie Bella Ramsey ist, sondern einfach nur, weil, ja, ich würde noch nicht mal sagen, Failcast. Nee, das nehme ich zurück. Ich würde sagen, sie ist einfach mega schlecht geschrieben. Also, die ist super, 100-mal cooler im Spiel und in der Serie nervt sie eigentlich nur, weil sie permanent auf diesen Rebell-Trip unterwegs ist und alles ist scheiße und ich trotze und Joel ist kacke und bla, 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 bla.
Mi, mi,
Und
mi, mi, mi.
nur, Digga, nur wirklich nervig sowas. Und dann frage ich mich wirklich, okay, kann Bella Ramsey Ellie jetzt den Rest der Serie tragen?
Ja,
So, oder
oder darf
alleine
sie
tragen,
einfach,
sagen wir es mal
einfach
so.
sterben? Kann sie einfach sterben?
Das wird sie nicht, das wird sie nicht,
Ja, weil es
aber.
schon weiß, ja, aber man wünscht sich vielleicht dann, wenn jemand so,
Ja,
wenn einfach
ja.
das gefühlt nicht rüberbringt und
Also, da
naja.
finde ich, die anderen Charaktere, so Jesse und Dina, so schon viel, viel cooler. Also, schade, dass sie die so nervig geschrieben haben. Anyways, ich gucke sie trotzdem weiter, alleine weil ich ein wahnsinniger Fan vom Spiel bin. Dann
Ja.
habe ich geguckt, Mulholland Drive von David Lynch aus dem Jahr 2001.
Oh.
Ja, Mann, krass geiler Film. Also ich habe den das letzte Mal vor vielleicht 20 Jahren gesehen und da habe ich ihn natürlich nochmal mit ganz anderen Augen gesehen als heute. Und hier geht es einfach um eine junge Schauspielerin, die heißt Betty, die in Los Angeles ihre Karriere starten möchte und auf eine Frau trifft, die durch einen Unfall am Anfang ihr Gedächtnis verloren hat. Und während sie halt gemeinsam versuchen, die Identität der Dame zu entschlüsseln, verschwimmt halt so Realität, Traum, immer zunehmender. Und ja, und das ist halt ein vieldeutiges Puzzle, würde ich mal sagen, von David Lynch über Hollywood, über Begehren, über Selbstverlust, über die Maskerade in Hollywood. Ja, sehr krasser Film. Also hat mich sehr, sehr beeindruckt. Habe ich mir direkt auf Blu-ray ins Haus geholt bei Amazon.
Ja, geil. Ne, du hast ihn ja gesehen auf Arthouse-Kanal, ne? Hast du gesagt, glaube ich, auch schon.
Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also der Arthouse-Channel bei Prime, der ist Hammer. Da gibt es wirklich richtig, richtig viele geile Filme. Und da habe ich auch gestern zum ersten Mal auch von Werner Herzog gesehen, 1972, Klaus Kinski in der Hauptrolle, Aguirre, der Zorn Gottes, und war auch wirklich fasziniert von dem Film. Er hat wirklich so viel Spaß gemacht, vor allem was, also in Aguirre, da gibt es, das ist ein Abenteuerfilm über einen spanischen Conquisitor, Lope de Aguirre, gespielt von Klaus Kinski, der mit einem riesigen Trott aus Anhängern, aus indigenen Sklaven, die Goldstadt Eldorado im Amazonas sucht. Ja, die Indigenen, die haben den da auf die falsche Fährte geführt, irgendwo ein Sumpfgebiet. Und dieser Aguirre, der ist halt komplett besessen von Macht und Größenwahnsinn und führt halt die komplette Truppe ins Verderben. Das ist so ein Film über das Zerstörerische, Selbstzerstörerische des Menschen, Wahnsinn, Gier, also richtig cooler Film, hat richtig Bock gemacht. Und vor allem, was ich viel cooler an diesem Film fand, ich habe ja eine ganze Weile lang Instagram gehabt, mich so halt für Movie-Content und Behind-the-Scenes-Content und so und Production-Content halt auch viel interessiert. Und dann habe ich halt, dann kannte ich halt diese ganzen Memes wie, oder diese Reels, wie Klaus Kinski an dem Set komplette Crew zusammenbrüllt, komplett aggro. Hat irgendwie, da gibt es einen Reel, wo er so den Oberbeleuchter irgendwie als sein Opfer auserkoren hat und den so niederschmettert. Und dann gibt es da halt, also vor 300 Leuten brüllt er den so zusammen und kriegt sich einfach nicht mehr ein. Also richtig, richtig krass. Ich dachte schon, der haut ihm jetzt jederzeit in die Fresse. Und diese Ruhe von dem Oberbeleuchter, die war so faszinierend. Ne?
War das?
Also Wahnsinn. Und dann habe ich ein Interview von Werner Herzog gelesen, dass die Indigenen, dass einer von denen zu ihm gekommen ist und gefragt hat, so, hey, dieser weiße Teufel da, wenn du möchtest, können wir ihn für dich umbringen.
Ja, ja. Ja, mein neuer bester oder mein bester Feind oder so. Es gibt doch eine Doku von Werner Herzog.
True,
Da erzählt er nämlich auch darüber und daher kommen auch diese ganzen Reels, ja, wo er dann seine Ausraster bekommt. Ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt bei diesem Zorn Gottes hier war oder bei Fritz Garaldo. Die sind ja beide da irgendwo im Dschungel und dann rastet er da aus. Den Scheiß kannst du alleine fressen! Der Typ ist ein absoluter Choleriker gewesen und die indigenen Völker, ne, die kannten so eine Konfliktbewältigung nicht.
Ja,
das ist für die überhaupt fremd gewesen. Ich dachte, er ist vom Teufel besessen, wie du schon meintest gerade. Lass den weißen Teufel, Alter, einfach im Schlaf erstechen, Alter.
Digga, lass ihn einfach abstechen oder am falschen Baum lecken und diese Sache hat sich erledigt, sowas, oder
weißt du? Am falschen Baum lecken. Ja, auch geil, auch nicht schlecht. Ja, die wissen schon, sich zu helfen, ne? Wie man den irgendwie vielleicht auch ganz leise killt. Ja, das ist krass, das ist so. Muss ich mir auch nochmal geben.
Geiler Film. Und jetzt bin ich halt durch den Arthouse-Channel, jetzt bin ich voll irgendwie auf dem David Lynch und Werner Herzog-Trip und hab irgendwie das Bedürfnis, mir jetzt regelmäßig jetzt irgendwie die ganze Filmografie von den beiden mal zu geben, sowas. Ne?
Ja, coole Sache.
Ja, jetzt denke ich mal, werde ich jetzt mal diese Schiene wieder nachholen. Also von Werner Herzog habe ich echt, abgesehen von Aguirre und The Grizzly Man und da war noch ein anderer, nichts weiter gesehen. Obwohl der halt auch, also müssen wir nicht viel drüber erzählen, wenn er Herzog. Und David Lynch, seine Filme, die habe ich immer mal wieder gesehen. Also Twin Peaks habe ich früher gerne geguckt, Mulholland Drive und Lost Highway habe ich schon mal gesehen, aber das waren alles so vor 20 Jahren, wo ich komplett noch irgendwie,
Es sind auch so Filme, es gibt so bestimmte Filme, die guckst du, es ging mir damals früher auch mal übrigens so in meinen jungen Jahren mit Suspiria, als ich es den ersten Mal gesehen habe. Ich habe den Film nicht verstanden und fand ihn deswegen auch nicht besonders gut. Und dann habe ich aber gemerkt, und so geht es mir auch mit Lynch-Filmen, die bleiben so ein, brennen sich so Szenen und Dialoge und Sachen, so einzelne Sachen, die brennen sich so wie so Träume, wie so Albträume in deinen Kopf ein. Dass du das so mit dir mitnimmst und du überlegst dann auch noch manchmal über gewisse Handlungsstränge noch mal ein bisschen. Und deswegen, lohnt sich auch immer so ein Revisit bei den Filmen. Also gerade auch bei Lost Highway, der ist ja auch sehr wild, der in der Mitte des Films auf einmal komplett ein anderer Film wird.
Voll.
David Lynch. Pro David Lynch, rest in peace, der gute Mann.
It's not about the hole, it's about the donut. Ja, nice, Bro, dann haben wir das gecovert erstmal. Ich werde dann noch mal in die Comment-Section schreiben, welche Filme wir jetzt geguckt haben und auch gerne mal, wo ihr die schauen könnt, lasst uns gerne zu düstere Legenden springen.
So sieht's aus. Alicia Witt? Ja. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich wusste jetzt nicht sofort, Alicia Witt ist jetzt nicht mein Go-To-Schauspieler. Musste kurz nachgucken und dachte irgendwie, das Gesicht kenne ich. Und ja, weißt du, wo wir sie zuletzt gesehen haben? Bei einem relativ...
Wo wir sie zuletzt gesehen haben.
Ja, also nicht persönlich, ja, sondern in einem Film, den wir gemeinsam gesehen haben, von Longlegs.
Ja, safe, ja, ja. Also ich hätte es, ich sag's mal so, ich habe ihr Foto gerade auf bei IMDb, ich sehe ihr Gesicht und du weißt doch, wie bei IMDb dann immer irgendwelche Trailer laufen, wo die Schauspieler mitspielen. und deswegen habe ich es gerade erkannt, dass es Longlegs ist, aber hätte dieser Trailer nicht gespielt, ich wäre nicht drauf gekommen, Digga.
Ja, du, ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich habe dann geguckt und dann habe ich nochmal ihr aktuelles Foto bei IMDb mir nochmal angeguckt und habe gesagt, ah ja, krass, stimmt, das ist sie. Ja, hat ja dann doch schon eine Schauspielkarriere auch weiterhin gemacht. Also im Grunde genommen alle. Ja, also die meisten, würde ich mal sagen. Jetzt vielleicht nicht alle. Aber die kommen ja auch alle aus bestimmten Ecken, wo man sie halt auch schon kennt. Ne? Joshua Jackson, der war ja halt auch so ein Teenie-Schwarm. Ne, wie hieß die Serie nochmal?
Dawson's Creek, Digga, liebe ich über alles. Das ist
Guilty Pleasure, Bro. Nie gesehen. Meine Frau kennt es natürlich. Natürlich.
Na klar. Wir haben hier halt auch Daniel Harris, ne? Also auch Legende, ne? Last Boy Scout, Halloween 2, 2009. Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück 1988.
Ja, krass, ja.
Hatchet, Victor Crowley, Hatchet 3 nochmal gewesen. Also, Digga, Daniel Harris ist auf jeden Fall eine absolute auch Horrorlegende, ne?
Ja. Safe. Und auch wie gesagt, du hast es ja vorhin schon in dem Intro auch so mit erwähnt, die ganzen so Gastauftritte. Du hattest mir ja letztens, wo wir gesagt haben zwar, dass wir Urban Legends jetzt gucken werden und uns mal genauer nochmal anschauen werden, und du hattest mir nur so ein Screenshot oder ein kleines Video vom Intro.
Ich hab ein bisschen abgefilmt vom Intro,
genau.
Auf die Fährte zu locken, auf die richtige Fährte zu führen, worüber wir jetzt sprechen werden. Und wusste natürlich genau, womit ich Serkan locken kann. Und dann habe ich halt abgefilmt den Opening Credit Robert England.
Ja, genau. Krass, ne? Robert England. Ich hatte es auch total vergessen, dass der da eine Rolle spielt. Ich hatte das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, den Professor hat er gespielt, Professor Wexler, und nicht zu vergessen Brad Dourif. Und den Brad Dourif nichts sagt, auch eine absolute Legende, nicht nur wegen diesen ganzen krassen Filmen, den er mitgespielt hat, sondern wenn ihr euch unsere Folge Nummer 6, glaube ich, angehört habt.
Ich glaube, ja, 6, 5. Bitte korrigiert uns in den Kommentaren.
Bitte und verzeiht uns, wenn wir hier... ich sehe gerade hier deine Nachricht bei WhatsApp. Yo, bist du weg? Bruder, ich wurde abgeschlachtet, Mann.
Ja, stimmt. Nee, aber Batteriff, Alter, sei die Stimme von Chucky. Ne, von dem...
You filthy whore, you motherfucking cunt.
Herrlich. Der spielt halt da auch eine Rolle, der sieht halt auch, und das ist ja auch das so... bisschen trügerische, da können wir auch gleich mal so in die Anfangsszene so rein, ne? So, wenn es okay ist für dich, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Ne? Das ist eine super Überleitung. Ich habe uns gedacht, wir gehen mal so die Kills durch aus Urban Legend. Also wir wollen jetzt nicht wirklich über den Film an sich reden, weil wir alle wissen ja natürlich, worum es geht. Behalt kurz deine Gedanken, mein Freund. Dann lass uns ganz kurz zusammenfassen, worum es in Düstere Legenden geht. Und dann mache ich einfach die Überleitung dazu, worum es jetzt eigentlich geht. Also, die Zusammenfassung dieses Films ist genauso hochprofilig wie der Film selbst. Ein Student vermutet, dass eine Reihe von bizarren Todesfällen mit bestimmten urbanen Legenden zusammenhängt. Punkt.
Wow.
Und darum geht es im Film. Wir haben hier 6 gut aussehende Darsteller und die bilden ein College-Sextupel. Und dieses College-Sextupel ist sich der Meinung, dass bizarre Todesfälle an dem College stattfinden, die an denen sich an urbane Legenden gehalten wird. Wir wollen jetzt nicht wirklich auf die Story eingehen an sich und diese besprechen. Was wir für viel interessanter halten, ist auf die urbanen Legenden aus diesem Film einzugehen um einfach mal zu gucken, woher diese kommen, wo der Herr der Ursprung ist, wie Serkan und ich diese mal erlebt haben, vielleicht in unserer Vergangenheit. Bei mir sind auf jeden Fall ein paar dabei. Und um jetzt den Ball wieder zurück zu dir zu spielen, Digi, würde ich sagen, du wolltest gerade was von Brad Dourif sagen. Brad Dourif. Und
ja, so hört man ihn, wie er so stammelt im Regen. Denn er ist ja der Tankwärter, ne? Der einfach auch fucking creep aussieht. Die liebe Michelle Mancini, ja, gespielt von Natascha Wagner. Und dann kommen auch wieder so kleine Winks, ne? Michelle Mancini. Er ist auch angelehnt an Don Mancini, ne? Das ist ja irgendwie dann doch offensichtlich. Ja, und er humpelt dann da und sieht ja auch so ein bisschen aus wie der Lakeshore Strangler mit seinen fetten Haaren so. Und dann stottert er halt in dem Film und sagt halt eben, on the backseat, auf Englisch wahrscheinlich irgendwie. Und da ist sie eigentlich auch schon weggefahren, weil sie einfach Schiss hat. Dann die, gibt es noch ein kurzes Gerangel, weil er sie eigentlich in die Tankstelle locken will und sie schützen will und will ihr wahrscheinlich genau erklären, ey, du fährst besser nicht weiter im Auto. Und da er so stottert und nicht auf den Punkt kommt und sie festhält, reicht sie sich halt eben und löst sich von ihm und ja, bricht quasi das Fenster kaputt, weil er ja die Tür abgeschlossen hat und sich auch so schützend vorstellt, krabbelt da raus, mitten im Regen, richtig schön dramatisch, ja, eigentlich so vom Schatten her auch richtig geil, da kommt so eine miese, geile Kamerafahrt auch, das haben sie schon cool gemacht. Und dann kommt er noch also an die Scheibe halt hinterher gehumpelt, ja, so wie Humpelstiezchen und sagt dann wie den legendären Satz und sie fährt natürlich weiter und dann?
Dann haben wir, ja klar, also wir haben hier tatsächlich die erste urbane Legende, die erste düstere Legende, der Killer auf dem Rücksitz. Hier gehen wir zurück in das Jahr 1968. Es gab die erste schriftliche Erwähnung in US-Zeitschriften damals. Und es ist daraus entstanden, dass urbane Angst vor Verbrechen in Großstädten schützen sollte, ja, und ein gewisser Kontrollverlust in Alltagssituationen. Ein Auto wirklich auch ein Gegenstand wurde, der wirklich für jeden zu bekommen war. Ja, kam diese urbane Geschichte zu Mythe zustande und mit steigender Gewalt und PTSD aus irgendwelchen Kriegen und sowas kam diese urbane Geschichte zustande, dass man halt auch erstmal sicher gehen sollte und checken sollte, wer sich auf deinem Rücksitz befindet, bevor man ins Auto einsteigt und losfährt. Populär wurde das Ganze natürlich durch verschiedenste wirklich Erzählungen in irgendwelchen Highschools und Colleges, darüber hinaus auch in Zeitungsartikeln, wo auch die Polizei tatsächlich auch davor gewarnt hat, ne, dass sowas zustande kommen kann. Aber es gibt tatsächlich auch kein Zeitungsartikel, nichts, der irgendwie sowas belegt, dass es wirklich mal zu so einem Fall auch gekommen ist, ne? Gut, jetzt sind wir im Jahr 2025 und ich bin mir fucking sicher, dass es schon diverse Cases gibt, wenn man jetzt nochmal gucken würde, wo wirklich jemand sich im Auto versteckt hat, um dann halt auch dementsprechend zuzuschlagen.
Also wenn das nicht, also ich muss glaube sagen, weil du es jetzt sagst, hinten auf dem Rücksitz, wenn das nicht einer der bekanntesten, immer wiederholenden Szenen in Filmen ist, Horrorfilme wie Kriminalfilme, Actionfilme, du weißt immer, guck auf den fucking Rücksitz, da ist ein Killer oder da ist irgendein Typ, der dich jetzt strangelt oder was auch immer der macht. Aber du solltest immer auf den Rücksitz gucken, das wissen wir doch alle. Und da spielt ja auch so ein bisschen die Urban Legend auch so ein bisschen eine Rolle, denn die soll ja einen auch so ein bisschen, auch wenn es halt fake ist oder wir es nicht beweisen können, das ist ja, steckt ja immer so eine kleine Lehre auch mit dabei, ne?
So, warum diese Legenden überhaupt entstehen, ist natürlich auch ein ganz spannender Punkt, ne? Und das ist natürlich ein bisschen so wie, ich nenne sie jetzt einfach mal moderne Märchen.
Ja, ja.
Ne? Weil früher wurde zum Beispiel Rotkäppchen und der böse Wolf. Mädchen, geh nicht alleine in den dunklen Wald, weil du weißt nicht, welche Gefahren dort auf dich warten könnten. Ja, klar. Ne? Und genauso ist es hier auch, wir haben hier ganz klassisch die Verbreitung von Ängsten. Die Verbreitung von Ängsten gepaart mit moralischen Warnungen und das Ganze wurde natürlich verbreitet durch eine gewisse Sensationslust und Unterhaltungszwecke und sollte natürlich dann auch, wie gesagt, Misstrauen gegenüber Medien und Technik wecken. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Verbreitung von Ängsten, ne, Kontrollverlust und technologische Erneuerungen und sowas, ne, dazu komme ich auch noch gleich in anderen Punkten, die wir hier haben. Ne?
Ja.
Aber Digi, ganz, ganz aktuelles Beispiel, dass das auch noch nicht ausgestorben ist, ist diese Legende um Slenderman.
Warte doch, lass doch mal erstmal so ein bisschen die Kill-Szenen durch. Ich habe mir noch voll viel von diesen Dingern, weil im Grunde genommen, also das heißt voll viel, aber ich habe auch ein paar, den habe ich übrigens auch auf meiner Liste, aber gut, ist ja auch egal. Okay. Den können wir nicht. Eine Sache noch, die Rückbank von deinem Auto und die Spiegelszene. Ne? Also jeder kennt so im Badezimmer, jedes Mal, wenn man irgendjemand im Badezimmer sich den Spiegel anguckt, dann macht er kurz den Badezimmer-Alibert-Schrank kurz auf, dann ist alles cool und dann macht er den Spiegel wieder zurück und dann ist jemand da, ne? Diesen Jumpscare. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten der Filmgeschichte, der immer wiederholt wird. Aber der Kill an sich jetzt, jetzt mal, um noch beim Film zu bleiben, wie fandst du jetzt so für unsere Gorehounds, was würdest du sagen?
Qualität, was meinst du jetzt genau?
Von der Brutalität?
Zero.
Ja, genau, das dachte ich nämlich auch. So relativ unspektakulär, ne? Ja. Auch nicht mal groß Blut oder so, also bisschen.
Also die brutalste Szene war für mich natürlich die mit dem Hund, ne? Wir alle mögen es nicht, wenn Hunde getötet werden, aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber abgesehen davon, die Szene, wo sie, da gibt es eine Szene am Ende, dazu kommen wir auch noch gleich, zu dieser düsteren Legende von dem Nierendiebstahl. Und da gibt es diese Szene, wie sie dann ihr so dieses Skalpell in den Bauch rammt und kurz mal so vielleicht so ein paar Zentimeter runterzieht. Und da siehst du halt ein bisschen Blut und Geschrei. Aber
ja, gut. Ja, stimmt. Ne? Sonst ist halt wirklich, der Film, das, darauf wollte ich hinaus, der ist relativ blutarm. Ne?
Ja.
Und auch also nicht wirklich irgendwie groß Practical Effect nötig gewesen. So irgendwie war da, also ja, wird nicht groß raufgehalten. Das war auf jeden Fall der erste Kill, ne? Und damit die erste Legende wurde ja vollzogen, sozusagen, vom Killer.
Kommen wir direkt zur zweiten. Mhm. Das ist jetzt eine Legende, eine düstere Legende, die ich selber auch oft gehört habe, aber auch in zwei verschiedenen Varianten. Die Variante, die ich kenne, war die, dass Mann und Frau in einem, auf einem dunklen Parkplatz geparkt haben oder in einer Lichtung im Wald, irgendwann in der Nacht. Sie knutschen rum und im Radio hört man die ganze Zeit, Achtung, Achtung, der Serienkiller ist ausgebrochen, versteckt euch, schließt eure Türen, eure Fenster zu, schließt alles ab und ne, so halt. Mhm. Und der Täter ist dadurch zu erkennen, dass er anstatt einer rechten Hand einen Haken trägt. Ja. Und seid bitte vorsichtig. Und die beiden sitzen knutschend im Auto und denken sich nichts dazu. Dann hören sie die ganze Zeit irgendwie so ein Kratzen, so ein so irgendwie so Metall auf Metall so und denke ich so, was auch immer, knutschen weiter, geht weiter. Und auf einmal freaken die beide total aus und wollen irgendwie und sie sagt so, ey komm, ich habe hier keinen Bock drauf, lass uns nach Hause fahren, bring ich nach Hause. Und die beiden fahren weg. Er droppt sie zu Hause, goodbye kiss, sie geht nach oben in ihr Zimmer schlafen. Er fährt nach Hause zu sich, parkt das Auto, macht seine Tür zu und boom, am Auto ist tatsächlich so ein abgetrennter Haken dran. Ne? Diese Story kenne ich, ja, die war damals auch bei mir sehr präsent in meiner Jugend und die hat mich auch echt gespookt damals. Aber sie hat natürlich komplett das bewirkt, was sie bewirken sollte. Und das ist natürlich in der alten amerikanischen Erziehungsliteratur in sehr konservativen Gemeinden Teil einer sehr großen, damals angelegten Anti-Sex-Kampagne. Ja, quasi kommt aus den Dingern, no joke, Alter.
Die grünen Amis wieder.
So ist es, Alter. Weißt du, ganz juhu, aber sobald ein Nippel. Oh. 50er aus den USA, eine moralische Warnung an Jugendlichen, nachts nicht in Liebesspiele zu verfallen. Und wie es im Film erzählt wird, ist so, dass die beiden sitzen halt im Auto, also der Blondschopf und Alicia Witt, ja, und er, da musste ich tatsächlich auch lachen. Also das fand ich tatsächlich auch wichtig, weil heute so, ich versuche jetzt mal auf Deutsch wiederzugeben, weil ich habe ihn ja auf Englisch geguckt. Ich hatte eine Freundin, aber sie ist gestorben an einem Syndrom. Und dann checkt Alicia Witt so, okay, this guy is fucking kidding with me. Und ich habe dadurch gelernt, dass so viel Liebe in mir ist und es so viel Liebe in mir und es wäre egoistisch von mir, diese Liebe zu unterdrücken und nur für mich zu behalten. Also möchte ich diese Liebe mit dir teilen. Und
das ist so hart billig gewesen. So. Ich meine, wer zur Hölle, Alter? Fällt bitte darauf rein, Alter. Also,
Diggi, glaub mir, sicherlich einige.
Ja, aber Alter entsprechend so. Ne? Die sollen ja dann schon ein bisschen, sind ja dann an der University, ne? Mhm. Also da hatte ich schon ein bisschen mehr, aber sie peilt es ja auch gleich.
Ne? Sie peilt es ja direkt sowas, ne? Und er versucht natürlich alles irgendwie, um da an ihr an die Wäsche zu kommen. Naja, und diese düstere Legende, die wird halt dann so erzählt, und so habe ich es tatsächlich auch gehört, dass dann auf einmal der Freund sagt, okay, ich muss mal kurz Wasser lassen, ich gehe mal kurz um die Ecke. Im Radio läuft halt der Beitrag über den Serienkiller, der ausgebrochen ist, und dann hört es immer nur so ein Kratzen, so ein Schleifen, so und denkt sich nichts dabei, und ihr Freund kommt nicht wieder, und sie wartet eine halbe Stunde, eine Stunde, der Freund ist nicht da, und sie denkt sich so, okay, Motherfucker, und stellt dann fest, dass das Schlürfen die Fußspitzen waren von ihrem Freund auf dem Auto, der oben drüber an einen Baum aufgehängt wurde, und sobald sie halt wegfährt und er den Halt und in den Füßen verliert, stirbt er halt. Ja, und alles Teil der großen Anti-Sex-Kampagne.
Der gute Damien, ja, oder also gespielt von Joshua.
So heißt er. Denn,
genau, so heißt er. Ich habe jetzt auch gerade nochmal angeguckt, was ich mir gemerkt habe, aber hält sich denn so an dem Strick ja so fest, an dem er ja hochgezogen wurde. Achtung, muss ich auch nochmal genau sagen, zieht's euch rein, hochgezogen an einen Baum. Wir können ja am Ende nachher noch auf die Auflösung. Ich meine, wir wissen es ja alle schon, ne? Also hier wird hart gespoilert, aber er dann röchelt da halt so und sagt, don't drive! Nicht, fahr nicht weg, ne? Und sie fährt natürlich weg, weil sie denkt, oh, was ist das da für ein komisches Geräusch da oben?
Ja, ja.
Hat einfach so Schiss und killt ihn dann halt hart damit, ne?
Das ist jetzt meiner Meinung nach auch eine düstere Legende, die auch ein bisschen mehr verbreitet war, aber war sie auch in Berlin-Wedding verbreitet?
Wir hatten ja ganz kurz schon mal über WhatsApp Sprachnachrichten hin und her, und ich musste feststellen, du bist da halt eben aufgrund deiner Schulen, dein Werdegang und mit der amerikanischen Schule hast du eine andere Sozialisierung als ich, und ich habe viele der Stories, die du jetzt kennst, und jetzt speziell auch diese, null gekannt. Also auch nicht mit dieser Eisenkralle und diesen ganzen Kram.
Mit dem Haken meinst du?
Genau,
mit dem Haken, ja, genau. Ja, okay. Ach, wirklich nicht, ja? Ja,
nee, lustig. Noch nie gehört von, und deswegen war das für mich. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich interessant, dass wir über den Film hier nochmal reden, weil ich den Film hier einfach nur als ganz normalen Slasher gesehen habe und den gar nicht so krass hart verbunden habe mit den ganzen Sachen, mit denen du halt aufgewachsen bist.
Ja. Das dritte, das nächste, was denn kam, den kenne ich tatsächlich auch, ja. Und ich erzähle gleich, wie ich den assoziiere. Das ist der Hund in der Mikrowelle. Ja, die Legende besagt, dass eine alte Dame ihren nassen Pudel, mit dem sie gerade im Regen spazieren war, in der Mikrowelle trocken machen möchte und der Hund zerplatzt. Und der Ursprung dieser düsteren Legende entstammt aus den 70ern. Und in den 70ern wurde eine neue Technologie in den USA eingeführt, und zwar die der Mikrowelle.
Microwaves.
Ja. Dieses hat quasi dazu geführt, dass vor dem technologischen Fortschritt gewarnt werden sollte da draußen, weil viele dem nicht vertraut haben. Ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, ich habe diese Story auch tausendmal gehört früher, dass jemand versucht, oder dass jemand, dass eine ältere Dame einen nassen Hund in der Mikrowelle trocknen wollte. Und seitdem gibt's auf jeder Mikrowelle den Sticker, Achtung, keine lebenden Gegenstände trocknen oder in die Mikrowelle tun. Ja. Ich selber habe diesen Sticker aber nie gesehen.
Nee, entweder ist es auch eine Urban Legend, der Sticker.
Ganz, oder, ganz genau,
Diggi. Oder er ist, also Moment, oder er ist in den Staaten. Also, weil in den Staaten hast du ja auch andere lustige Warnhinweise. Ich glaube, mittlerweile gibt es zwar auch in Deutschland bei den Starbucks-Bechern wie cautious hot, ja, weil man einfach hart verklagt werden kann, nun mal, ne, in Amerika.
Ich hab, lustig, dass du sagst, weil ich weiß nicht, ob das eine düstere Legende ist oder einfach nur eine Legende ist, aber die besagt, dass sich jemand mal so dermaßen die Fresse verbrannt hat bei McDonald's in den USA und irgendwie Millionen Dollar Schmerzensgeld bekommen hat, dass seitdem auf jedem heißen Beverage-Becher draufsteht, Achtung, heiß.
Ganz genau. Ja, ich glaube, die Story auch gehört. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt, Weil ich finde es ja spannend, was du da sagst und erzählst, weil ich habe das jetzt nicht recherchiert, so wie du. Ich würde jetzt auch wirklich nachher gleich mal gucken, also und ihr, liebe Zuhörer, könnt das ja auch schon mal machen oder und uns ja dann mal erzählen, was ihr vielleicht noch alles für Legenden gehört habt. Aber ich würde es jetzt auch gerne mal wissen, ob das einfach nur so ein Fake ist und Scheiß ist. Ja. Aber in den Staaten, weißt, mit Verklagen und so geht ganz schnell, ne?
Gleich werde ich mal einen Kumpel schreiben in den USA. Warte, ich mache das mal jetzt direkt. Ich hole jetzt mal mein Handy raus und schreibe jetzt mal meinen Kumpel Paul aus San Francisco. Wir sind eh regelmäßig im Austausch zu diversen Themen und frage ihn mal, hey, Bro, do you have a warning sign? Warning sign on your microwave not to dry things in there. So, mal gucken, ob er mir jetzt antwortet innerhalb unserer Episode. Fact-Checks, Digga, so funktioniert check, das bei uns.
Check, 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 check.
Kommen wir zur nächsten Legende. Also diese Legende wurde tatsächlich auch nur angedeutet und dazu muss man natürlich, also eine Sache, die ich an diesen Filmen wirklich liebe, sind diese Hörsaalszenen, wo über irgendwas geredet wird, was der ganzen Sache noch mehr Mysterie und Hintergrund verleiht. Genauso wie in Candyman. Das ist ja auch eine düstere Legende, die abgeleitet wurde von Bloody Mary. Dazu kommen wir gleich noch. Aber da ist es ja auch so, dass du dann in so einem riesen Hörsaal sitzt und dann wird diese Legende vom Candyman erzählt und wie es dazu gekommen ist. Und wenn du 5-mal Candyman ins Spiegel sagst, dann...
Genau. Er ist halt einfach eine Autorität quasi, die dann nochmal das untermauert und quasi den so einen wissenschaftlichen Touch gibt, ne?
Voll.
Robert England als Professor Wechsler.
So ist es. Und da gibt es eine düstere Legende, dass wenn man Pop Rocks nimmt, Pop Rocks, das sind, ich weiß nicht, gab es das in Deutschland auch? Das ist so eine...
Ja. Ich weiß den Namen nicht, aber da so war so, vielleicht weiß es einer unserer Zuhörer, so ein Alien drauf und das war so ein Knisterpulver, aber unseres ist noch cooler als das amerikanische. Danach ist ein Kaugummi daraus.
Ah, damn. Ja, nee, das gab's bei uns nicht. Nee, wir hatten nur diese Pop-Grocks und diese urbane Legende besagt, dass wenn du dir die reinknallst und mit Cola nachspulst, dass dieses quasi zu einer wortwörtlichen Explosion führt in deinen Magen. Und diese Legende ist entsprungen in den 70ern der USA und sollte Misstrauen erwecken gegenüber künstlichen Lebensmitteln und industriell verarbeiteten Produkten. Und das Lustige an der Sache war, ich weiß jetzt nicht, welche Firma hinter Pop Rocks stand, aber dass Pop Rocks danach so eine richtig krasse Werbekampagne fahren musste, wo eben auch irgendwelche Ärzte in Laborkitteln gezeigt wurden, die gesagt haben, macht euch keine Sorgen, niemand stirbt durch Pop Rocks. So ein Ausmaß hat es genommen.
Das ist aber auch wieder der typische amerikanische Stil. Du willst irgendwas so einer gewissen Authentität geben, dann stellst du halt den Dr. Best dorthin, ja?
Ja, ganz genau.
Der mit seinem Perlweißlächeln erklärt, dass alles okay ist, ne?
Ja,
voll. Also erstmal ganz so abwegig, wenn ich heute mir überlege, wie viel im Netz Videos es gibt, wo Leute Mentos in Coca-Cola-Flaschen reinhauen. Und true, du weißt ja, was dann passiert, ne?
Ja.
Und ich so, klar, wenn du es dauernd erzählt bekommst, und da kommen wir vielleicht später noch dazu, wie öfter ja irgendwie so eine Legend hörst oder so eine Erzählung, Lüge, wie man auch immer das nennt, desto mehr glaubt man es irgendwann auch. Und so war das bei mir, jetzt nicht mit Pop Rocks, aber mit ein Stück Fleisch in Cola, ne? Wie Cola ist verdammt schlecht, da löst sich dein Magen auf, hat man immer gesagt. Das kannst du auch selber testen, Kumpel von mir, der hat mal ein Stück Fleisch in Cola über Nacht, hat er das eingeweicht und danach hat es sich aufgelöst. Ich glaube, man es einfach selber mal testet, hat man nur gesagt, ey, krass, hast du gehört?
Ach krass, wirklich, das kenne ich überhaupt nicht, Alter. Ja, wirklich.
Das war die Urban Legend Weddinger Style.
Lustig, Alter. Und hast du es mal gemacht?
Nee, das meine ich ja gerade. Wie dumm eigentlich. Weißt du, so einfach könntest du mit einem Selbstexperiment, das ist ja nicht mal schwierig, aber vielleicht hat auch meine Mama gesagt, na, sag mal, so weit kommt's noch, dass da das gute Fleisch noch in die Cola werfen.
Aber lustig, ey. Ja, nee, tatsächlich nie gehört. Ah, lustig. Also wenn du quasi das Fleisch lässt es in Cola liegen und am nächsten Tag ist es weg.
So ist es. Weil verdammte Cola das genauso mit dir in deinem Magen macht. Ne? Das ist auch wieder so eine Lektion, so eine Lehre drin, ne?
Ja, klar.
Ja. Und voll, das ist Grauen halt. Aber eine Sache noch, Nee, die Szene fand ich so lächerlich. du weißt, was ich meine, wie dann da Joshua Jackson, wie er dann da vorne nach vorne kommt und sagt, ey, ich mach das. Ja, und dann haut er sich einfach mal diese Pop-Rocks rein und Pepsi ist anscheinend auch so ein bisschen Produktplacement. Also ja. Sieht man durch den ganzen Film immer wieder Pepsi, ist mir extrem aufgefallen. Und dann kippt er sich so hinter und dann natürlich macht er, als ob er gleich stirbt und schneidet sich hin und dann kommt ihm die chemische Suppe aus dem Mund und alle denken, ihm passiert wirklich was und das soll total krass sein. Und
du, wie Michael Bay gesagt hat, the bigger the explosions, the bigger the sponsorings.
Ja, stimmt.
Ja, Mann, ja, die Szene, ja klar, Digi, was soll ich sagen? Also es wäre ja auch zu cool gewesen, wenn jetzt irgendwie seine Innereien hochgekommen wären. So.
Das aber hätte ich wieder gefeiert.
Das hätte ich auch sehr gefeiert, weil man hat es natürlich schon so kommen sehen. Aber auch hier, diese Szene, diese, wie hast du es gerade nochmal genannt? Dass eine Autorität quasi dir was beibringt auf einer wissenschaftlichen Ebene und dem Ganzen natürlich nochmal so eine maximale Ernsthaftigkeit verleiht. Ne? Das ist natürlich.
Genau. Voll.
Das ist natürlich schon cool. Ja, das ist, stehe ich total drauf. The next one. Stell dir vor, ba, 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 ba. Du lernst jemanden kennen, du gehst mit dieser Person nach Hause, ihr habt sexy time. Am nächsten Morgen wachst du in einer Badewanne gefüllt mit Eiswürfeln auf, denkst dir irgendwie so, oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, guckst irgendwie runter, hast Schmerzen, guckst an deinem Bauch hin und da eine fette Narbe. Und deine Nieren sind geklaut. Hier geht es um die Legende, die Niere wird gestohlen. Jemand wacht nach einer Partynacht in einer Badewanne voller Eis auf, ohne Nieren. Tatsächlich ist es eine, na sage ich mal, neuere, düstere Legende, die während der 80er, 90er etabliert wurde. Hier geht es natürlich auch um die Angst vor illegalen Organhandel und dem Verlust von körperlicher Autonomie. Ja. Und tatsächlich, das Lustigste ist an der ganzen Sache, diese wurde verbreitet durch irgendwelche Zeitungsberichte und Talkshows, aber auch durch E-Mail-Kettenbriefe. Und damals, bevor irgendwie die Allmans mit ICQ angefangen haben zu chatten, war ich schon längst mit AOL-Messenger am Start, hatte deswegen auch eine E-Mail-Adresse und habe tatsächlich auch so einen E-Mail-Kettenbrief bekommen, wo drin stand, hey, passt auf, von wem ihr den Drink nehmt, weil es könnte euer letzter sein. Wie hast du diese Legende aufgenommen?
Lustig, ich habe dir vorhin noch mal eine kurze Sprachnachricht gegeben, weil ich ja meinte, oh, ich kenne voll viele gar nicht von diesen Legenden. Und dann ist mir aufgefallen, ach doch, ein paar kenne ich. Die ist, glaube ich, auch hier in Deutschland echt extrem weit verbreitet. Ich glaube, hier liegt es halt eben auch einfach an geologischer Lage bei uns in der Nähe hier, besonders in Berlin. Da ist der Polenmarkt nicht weit und ich kenne die Story folgendermaßen. Und so fangen ja auch viele von diesen Urban Legends an. Ein Freund vom Freund, ein Kumpel, den seine Schwester, die war in Polen auf dem Polenmarkt, voll krass. Und dann auf einmal, die haben was getrunken mit einem Einheimischen dort und dann war er voll schlecht und dann ist er aufgewacht und er oder sie ist ja auch jetzt egal und ist dann auf einer Parkbank aufgewacht und ein Kumpel hat ihn dann dort gefunden und er war total benommen und hatte Schmerzen und da haben sie ihm doch glatt die Niere geklaut, die Wichser.
Dieses, ja, krass,
Alter. So kenne ich die Story halt, ne? Aber die ist
bekannt. Lustig. Es gibt ja auch, ja, die ist auf jeden Fall bekannt. Ne? Also ich glaube, die kennt auch wirklich jeder. Und natürlich sollte diese dann auch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich lese immer mal wieder Artikel über K.O.-Tropfen, dass das auch so ein richtiges Ding ist, geworden ist, dass irgendwelche Hurensöhne in irgendwelchen Clubs irgendwelchen Frauen irgendwie K.O.-Tropfen in die Drinks tun. Ne?
Das gibt es ja schon ziemlich lange, aber, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Und das ist natürlich, denke ich mal, auch so eine Warnung davor, okay, nehmt keine Getränke von fremden Menschen an. Touristas ist ein Film über ein paar, ja, wie dann Tilde schon sagt. Und da geht es halt auch darum, dass die auf einmal irgendwie alle irgendwie Party sind und alles ist cool und alles ist geil. Und die wachen dann auch alle irgendwie gefesselt und angekettet, erwachen die dann in irgendeiner so einer provisorisch eingerichteten Klinik. Und und Person nach der anderen werden dann halt die Organe entnommen. Und um an irgendwelche reichen Menschen zu verkaufen.
Ich musste gerade ganz kurz mal nachgucken, weil ja, den kenne ich auch. Habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt.
Touristas kann ich empfehlen. Cooler Film und auch sehr, auch brutal und natürlich auch sehr beängstigend. Ne? Weil ja, dann gibt es halt auch so eine Szene, wie jemand ist irgendwie im Wachkoma. Ne? Also er kriegt alles mit, kann sich aber nicht bewegen. Und dann wird so die Niere entnommen. So, also das ist schon hardcore. Das ist
aber auch so ein Horror, den ich auch so fühle, so, ne?
Ja.
So im eigenen Körper gefangen zu sein.
Ja.
Bei vollem Bewusstsein und Leute, ja, nehmen dich auseinander oder machen irgendwas mit dir und du kannst dich nicht wehren. So, ne? So ein richtiger Albtraum, ja.
Auf zur nächsten düsteren Legende. Mord live im Radio. Legende besagt, ein Mord wird live über Radio oder Fernsehen übertragen und die Zuhörer denken, es sei ein Scherz. Den gibt es natürlich auch im Film Düsteren Legenden. Diese Legende ist entstanden aus der Angst vor der Macht der Medien. Eine total lustige Story. Und dann hat mir meine Schwester mal vor Jahren zu Weihnachten eine CD geschenkt über Krieg der Welten. Einen Radiomitschnitt. Und darum, in diesem Radiomitschnitt ging es darum, dass jemand so tut, als ob zu Neujahrswende in den USA, der Radiomoderator tut so, als ob die Welt gerade live von Aliens angegriffen wird. Irgendwie 100.000 Leute in dem Umkreis haben diese Radiosendung gehört an Silvester und es ist eine Massenpanik ausgebrochen und alle dachten, oh mein Gott, die Aliens kommen, bis sich halt aufgeklärt hat, okay, der Typ hat eigentlich nur eine Story erzählt. Und diese Originalaufnahmen, die habe ich hier auf CD, mega, mega geile Sache.
Ach echt? Es ist, okay, also wirklich passiert, actual, ja?
Daher kommt das. Daher kommt diese süße Legende.
Das musst du mir mal mitgeben, ey.
Mach ich, ja. Und das ist halt, ja, Angst vor der manipulativen Macht der Medien. Daher kenne ich das aus dieser CD Krieg der Welten von... Ich gib's dir mit. Super coole Geschichte.
Geil, ja. Mach das.
Und ja, natürlich auch viele Grüße an mein Intro. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Ja. Intro, ich grüße dich auch.
Die nächste Legende, düstere Legende, Bloody Mary, Verfluchung. Mhm. Die Legende besagt, dass wenn man dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagt, erscheint der Geist von Queen Mary aus dem 15. oder 16. Jahrhundert aus England. Und Queen Mary war halt dafür bekannt, dass sie halt mega, mega brutal war. Also mit ihren Gegnern und Untergebenen brutal umgegangen ist, wenn irgendjemand sie falsch angeguckt hat, sofort, bam, Nägel rausreißen, skalpieren, in den Bunker, sowas, weißt du, hardcore. Und das war so ein Ritual, vor allem unter Frauen, unter jungen Mädchen. Wenn du das in den Spiegel gesagt hast, sollte das quasi so als Zukunftsorakel funktionieren, dass du quasi sehen konntest, wer dein zukünftiger Ehemann wird. Und bei mir war es so, diese Bloody Mary-Geschichte, mit der hatte ich tatsächlich nichts zu tun, aber es gibt eine Ableitung dieser düsteren Legende und die habe ich gerade schon angesprochen und das war eben Candyman. Und in Candyman ist es so, dass wenn du fünfmal in den Spiegel Candyman sagst, dass dann der Candyman hinter dir erscheint mit einem Haken und dich einmal von unten nach oben komplett aufritzt. Und ich schwöre dir, Bro, als ich damals Candyman gesehen habe mit meiner guten alten Freundin Laila Bostic, lass uns vielleicht 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein, ja. Ich habe mich nicht getraut, fünfmal, wir standen zusammen vor dem Spiegel, Candyman, 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 aber Digga, das fünfte Mal haben wir nie über die Lippen bekommen und ich sag dir ganz ehrlich, ich würde es jetzt noch immer nicht über die Lippen bekommen. Es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden, Bruder.
Bevor ich mir
irgendeinen Fluch ins Haus hole, lasse ich es einfach sein.
Ja, du hast es ja mal gesagt, ne? Du bist nicht gläubig, aber du bist abergläubig.
Ja. Und irgendwie, also ich meine, dass wenn man abergläubisch ist, ist man auch gläubig. Ich weiß
das,
es nicht.
Ich wollte dir das nicht unterstellen, aber genau das habe ich immer gedacht. Weißt du, ich dachte, ich wollte dich jetzt mal... Aber du hast jetzt gerade selber gesagt, können wir mal ein andermal drüber reden. Aber es gibt auch eine coole South Park-Folge, nur mal so am Rande, wo sie immer im Spiegel fünfmal Notorious B.I.G. sagen. Ja. Und dann kommt B.I.G. halt und ja, und irgendwann kommt er und denkt so, Mann, ihr Wichser, was ruft ihr mich so? Weißt du, so
ja, aber dann sagst du, ich glaube, diese Bloody Mary Beschwörung ist in der Popkultur auch, glaube ich, mit der angesagteste.
Naja, die sagt mir was, aber ist halt nicht so, was ich aus meiner Kindheit oder beim Aufwachsen jetzt irgendwie präsent für mich war, so, ne, also.
Ja, bei mir volle Kanne, also Bloody Mary nicht, aber Candyman, eben durch den Film Candyman und Candyman hat es halt aus dieser Bloody Mary Geschichte von Queen Mary aus dem, schieß mich tot, 15. Jahrhundert. gehen wir auch schon zur nächsten Szene. Licht aus, jemand ist im Zimmer. Und davon kenne ich auch eine andere Ableitung. Ja. Die Legende besagt, ein Mitbewohner stirbt im Zimmer und der andere bemerkt es erst später. Meist durch eine Nachricht an der Wand hättest du nur das Licht angemacht. Aus der Angst vor Einsamkeit, aber vielmehr noch, damit man ein natürliches Misstrauen gegenüber Fremden entwickelt und des Ungewissens sowas. Ich kenne die Geschichte so, dass, und die hat mich auch wirklich früher gespookt, mich und meine Schwester. Wir waren öfters alleine zu Hause, haben uns gegenseitig diese Storys an den Kopf geballert. Und bei uns war die Geschichte so, dass ein Mann oder eine Frau oder ein Junge oder ein Mädchen, eher gesagt, ist alleine zu Hause mit dem Hund. Und sie liegt auf der Couch oder er liegt auf der Couch und immer wenn die Hand halt fallen gelassen wird von der Couch, ist unten der Hund und leckt die Hand ab und die Person weiß, dass alles in Ordnung ist. Und die Geschichte geht folgendermaßen, dass sie liegt auf der Couch und irgendwo tropft es in der Wohnung. Sie geht in die Küche, dreht den Wasserhahn zu, geht zurück auf die Couch, ist aufgeregt, weil sie alleine zu Hause ist, lässt ihre Hand wieder fallen, der Hund schlägt die Hand ab und alles ist okay. Dann tropft es wieder irgendwo. Sie geht ins Badezimmer durch die große Wohnung im Dunkeln. Es ist nachts, Regen, Gewitter draußen. Geht ins Badezimmer, dreht den Hahn zu, es hört auf zu tropfen und sie geht wieder auf die Couch, lässt die Hand baumeln und der Hund schlägt wieder die Hand ab und sie rückt sich, alles ist okay. Dann hört sie es wieder tropfen, denkt sich schon so, ach, wo kommt dieses Tropfen her? In der Küche ist es nicht, im Badezimmer ist es nicht, okay, gehe ich mal in den Keller, vielleicht ist da irgendwas, ja. Geht in den Keller, macht die Kellertür auf, macht das Licht an, bam, da hängt der Hund auf der Wäscheleine komplett aufgeschlitzt und vorne bis hinten und mit dem Blut an der Wand geschrieben steht, nicht nur Hunde können lecken.
Ja, scheiße. Creepy. Krass. Ja, auf jeden Fall, gerade während du das erzählt hast, ich habe extra auf keinen Fall irgendwie bejahend oder irgendwie so, ich wollte die Atmosphäre nicht zerstören. Ich finde die auch creepy, die Story. Ich kannte die tatsächlich. Aber ja, nicht aus meiner Kindheit, aber die ist eklig. Die hat irgendwas. Einer ist unter deinem Bett. Also die finde ich selber auch irgendwie... Ja, Gänsehaut, Alter.
Ja, die war krass und die hat mich auf jeden Fall früher halt todesgespukt.
Voll, Alter, ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, die Story so ein bisschen abgewandelt, habe ich das auch schon mal gehört, aber habe das jetzt nie so wahrgenommen als so eine bekannte Legende, die man so überbringt. So.
Ja, aber ja,
das ist krass, voll. Die finde ich auch gruselig irgendwie, ja. Ja, und im Film präsent dann halt, ne, mit diesem Kill von ihrer Kommilitonin, ne?
Ja, ganz genau.
Die man muss ja davor sagen, erstmal davor hart durchgenommen wird, sag ich mal. Als sie das erste Mal reinplatzt so und hey, da ist sie ja noch voll pissig. Und die denkt, diesmal gucke ich auf keinen Fall hin. Und da ist ja der Killer quasi da, killt sie da halt hart gerade und sie kämpft um ihr Leben. Und sie denkt halt, dieses ganze Gestammel und Rumgestöhne von ihrer Kommilitonin ist halt wieder einfach nur irgendwelche...
Bumst.
Wird einfach nur hart durchgebumst, ja, und dann, ja, legt sie sich hin und dann steht es ja später an der Wand halt dran, ne, was hat da irgendwie so, wenn du das Licht, hättest du mal das Licht angemacht.
Und dann gibt es noch eine weitere düstere Legende aus diesem Film und das ist der Mörder unter dem Auto, welcher die Achillessehne durchschneidet. Eine Person, die Legende besagt, eine Person wird unter dem Auto angegriffen, oft durch einen Schnitt an die Ferse. Ursprung in den 80ern und es sollte natürlich die Menschen vor dunklen, verlassenen Parkplätzen und Tiefgaragen warnen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist natürlich dann eine urbane Erzählung, um Menschen in Großstädten besser zu beschützen.
Ja, krass. Ja. Aber ist auch ein mieder, ekliger Schnitt, ne? Die Achillessehne, die heißt ja nicht umsonst Achillessehne. Das ist ja aus der Mythologie, ne, von Achilles. Das war ja die schwache Stelle.
Wenn ich daran an Achillessehne durchschneiden denke, muss ich immer denken an zwei Horrorfilme. Und einmal ist das von Mary Lambert, Friedhof der Kuscheltiere, wo der alte, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Ich auch nicht.
Da wird dem alten Dude von dem kleinen Kind das wieder auferstandene, die Achillessehne durchgeschnitten. Und dann natürlich mit so einer schönen, fetten Heckenschere in Hostel von Eli Roth.
Ich gebe noch eine oben drauf.
Ja. Safe. Ja, hast recht.
Der braucht, dem kommt es sogar ein paar Mal vor, weil der muss sich ja die Leute immer erstmal auf Augenhöhe holen. Ne?
Ja, ja, voll, ja. Guck mir in die Augen, während ich dich abschlachte.
So sieht's aus.
Übrigens, Chucky Diggi, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben in unserer Chucky-Folge darüber geredet, falls ihr euch die angehört habt. Wenn nicht, dann ja, tut es sehr gerne, sehr unterhaltsam geworden, dass wir eine Fan-Idee quasi entwickelt haben. Ein guter Zusammenarbeit zwischen Second und mir, wo wir Don Mancini über eine Idee quasi aufmerksam machen wollen, ja, wie man vielleicht das Franchise erweitern könnte. Dieser Brief ist fertig, jetzt suchen wir gerade noch einen Weg, ihn zu kontaktieren und halten euch über Instagram am Laufenden. Also folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, wie diese Geschichte zu Ende geht und ob wir es schaffen, Don Mancini unsere Idee zu vermitteln oder zumindest nur eine kleine Reaktion zu erhaschen.
Ich finde es richtig schön, dass du auch mal so eine schöne Instagram-Werbung noch mal so reingemacht hast. An dieser Stelle voll gut platziert. Ja, tut das bitte.
Ich würde nämlich sagen, wenn es von deiner Seite aus nichts mehr gibt, habe ich erstmal alles dazu erzählt zu dieser Folge. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und deswegen, ich möchte es jetzt nicht cutten. Hast du denn noch irgendwas dir aufgeschrieben, worüber wir noch sprechen würden, was
die Legenden angeht? Ja, tatsächlich habe ich ein paar Sachen, aber ich versuche mich mal wirklich ganz kurz zu halten. Ja?
Diggi, auf keinen Fall, Alter. Ne?
Guckt euch den Film ruhig mal an und überlegt mal so ein bisschen über diese urbanen Legenden. Ja, bleiben wir jetzt im Deutschen. Ich finde immer noch, urbane Legenden würde auch funktionieren. Wie auch immer. Und woher kommen die denn eigentlich? Und das sind ja alles so, früher auch in Deutschland gibt es sowas durchaus aus, sogenannte Wandersagen, ja, so eine Großstadtmythen. Ja, die sind zwar moderner, das sind keine richtigen Märchen, aber jeder von euch kennt so welche. Ne? Und da ist mir auch nochmal so ein paar, die mir eingefallen sind. Ja, fand ich ganz lustig, mal nochmal darüber nachzudenken. Da ist mir noch eingefallen, jeder hat vielleicht schon mal gehört, dich auf so einen Kinositz irgendwo gesetzt, ja, oder du warst irgendwo in Getümmel auf einer großen Party, dann hast du so einen Piekser verspürt, hast dir vielleicht auch gar nichts dabei wirklich gedacht, also gerade auf einer Party jetzt bei dem Beispiel, und dann kommst du irgendwann nach Hause und dann fährst du in die Hosentasche und da ist ein Zettel drin und da steht, willkommen in der Welt der AIDS-Kranken. Oh, das war damals so, als die AIDS-Welle so überall medial auch war, war das so eine Schreckensgeschichte auf dem Schulhof, ja, dass irgendjemand sich eine AIDS-Spritze selbst gibt und sie dir danach reinsteckt, um dich auch sozusagen anzustecken.
Ja. Holy fuck, Alter. Und, ja, das ist ja mal richtig abgefuckt. Nee, Mann, Digga.
Echt krass. Ich glaube, gerne mal alle Zuhörer, falls ihr das irgendwie kennt, schreibt mal ruhig was dazu, weil die war auf jeden Fall sehr präsent.
Krass.
Und eine, die meine Frau noch hinterhergeschoben hat, gerade eben noch, bevor wir den Podcast jetzt hier gestartet haben, die meinte, ja, gab es ja auch unter uns Mädels, gab es auch so Storys, dass dann irgendwann irgendwie eine mit einem Typen mitgegangen ist, ja, und hat sich irgendwo auf dem Parkplatz mit ihm Action im Auto und hat sich einfach schön One-Night-Stand und hat dann irgendwann gemerkt beim nächsten Frauenarztbesuch, dass sie meinten, ja, sie haben Würmer. Fuck, ja, aber das sind ganz spezielle Würmer.
Ah, krass.
Und ja, die Würmer sind nämlich nur bei Leichen findet man die. Und das heißt dann heißt es, sie war mit irgendeinem Nekrophilen wahrscheinlich am Machen.
Holy fuck, der Digga, da haust jetzt aber nochmal zwei Dinger raus.
Deswegen wollte ich die auch unbedingt noch anbringen, weil du meintest, hast du noch was? Ja, damn. Yeah. Ich habe definitiv noch was, ja. Und ja, jeder kennt die, werden unter anderem im Englischen so als Fauf Tales, Friend of a Friend Tales Geschichten so weitergegeben. Mhm. Ja, das gibt es halt wirklich in jedem Land, überall. Und ich finde es irgendwie voll spannend, jetzt, wo wir die Folge jetzt gemacht haben, immer mehr mal so reinzutauchen, was es alles noch so gibt. Das sind jetzt so, um es wirklich kurz zu halten, die ich so kenne, die so mich auch in meiner Kindheit so ein bisschen verfolgt haben. Besonders die eben mit dieser AIDS-Spritze.
Die ist hardcore, Digga.
Oder? Also auch so.
Also sind beide hardcore, ne? Aber die ist fucking hardcore.
Ja, genau. Na, ich meine, die zweite, die betrifft halt eher Frauen.
Ja.
Die erste ist halt eben einfach, ja, das kann man sich irgendwie auch so vorstellen halt so, ne?
Boah,
Digga. Ja, und Urban Legends spielen halt immer so ein bisschen mit Angst, Ekel, aber auch manchmal mit Humor. Je nachdem, wie makaber dein Humor ist, ne, wie du.
Er hat eine Leiche gefickt.
Ja, genau. Das ist doch genau unser Humor.
Das ist doch genau unser Humor, Alter. Ne?
Ja, nee, ich meinte jetzt auch Humor, jetzt, auch wenn es makaber ist, du hast vorhin gesagt, widerwärtig einen Hund in die Mikrowelle zu stecken. Aber wie absurd, wenn man sich das im Kopf so vorstellt, wer ist denn so behindert? Und die Vorstellung, dass dein Hund, Alter, in einer Mikrowelle platzt, ist jetzt einfach mal nur so plakativ gesehen, ohne jetzt so mit Gefühlen da jetzt ranzugehen, einfach irgendwie auch hilarious, Alter. Einfach
Ich
so.
glaube, safe. Ich glaube, der Hund würde auch einfach auf qualvollste Art und Weise sterben.
Voll, ja.
Und
Also.
eventuell, wenn der Hund auch ein Halsband trägt, wo vielleicht ein Stück Metall dran ist oder sowas,
Ja, da haben
dann
wir es wieder.
tatsächlich auch zum Funken kommen, ne?
Dann sprühen die Funken über. Ja. Ja, aber jeder trägt halt eben so eine Geschichten einfach irgendwie mit. Ich hatte dann noch mal kurz dann noch mal überlegt, krass, ja, Urban Legends und heute gibt es ja auch ganz viel diese Internet-Hoax. Da gibt es so viele Interneterzählungen, die man sich dann per WhatsApp weitergibt. Und ich finde einfach, wenn man sich das mal bewusst wird, dass das ja alles ja auch oft Erzählungen sind, dass man auch ein bisschen vorsichtiger ist im Zeitalter von Social Media, was man als wie so ein Kettenbrief einfach weitergibt. Vielleicht auch
Ja.
noch vorher mal ein bisschen überlegen, ein bisschen recherchieren. Denn so eine Sachen können tatsächlich ein tödliches Ende sogar haben.
Ja.
Da würde ich noch mal
Ja.
kurz aufgreifen, was du
Voll.
vorhin gesagt hast. Slenderman. Das wollte ich nicht so ganz komplett weglassen, weil das fand ich, hat mich so ein bisschen. Also, ich habe mal mit einem Kollegen von mir gesprochen. Der ist ein bisschen jüngeres Semester. Und der ist halt mit dem Internet aufgewachsen. Und es war halt so ein Internetding so. Slenderman, da haben ganz viele mit Photoshop diesen langen Typen mit langen Armen, der kein Gesicht hat, so eine schwarze Gestalt, wie so der Boogeyman, überall so reinretuschiert und haben so, ja, creepy Bilder erstellt. Und vielleicht kennt ihr auch noch diese Bilder. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Marian?
Ich habe es mitbekommen, diesen Slenderman-Hype, aber er ist mir immer hart an mir vorbeigegangen. Also ich
Bei
habe
mir
dem
auch.
nie Aufmerksamkeit geschenkt.
Bei mir auch. Aber ich kenne diese Bilder und tatsächlich, ganz kurz mal vorgelesen, Folgen von solchen Überbringungen. Im Mai 2014 eignete sich in Waukesha, Wisconsin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ein erschütternder Vorfall, die düstere Seite der modernen Urban Legends aufzeigte. Zwei 12-jährige Mädchen, Morgan Gaser und Anissa Weyer, lockten ihre Freundin Peyton Leutner in den Wald und stachen 19 Mal auf sie ein. Ihr Motiv? Sie wollten den fiktiven Wesen Slenderman gefallen. Einen düsteren Internetmärchen, das sie als real empfunden haben. Peyton überlebte das Attentat, indem sie sich zu einer nahegelegenen Straße schleppte, wo ein Radfahrer sie fand und Hilfe holte. Die beiden Täterinnen wurden später für nicht schuldfähig erklärt, also ich meine, die sind 12, und in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Geyser für 40 Jahre, Weyer für 25 Jahre. Also auch Leben komplett selbst zerstört.
Das
Basierend auf so
ist
eine fucking Legende.
geisteskrank. Das ist geisteskrank, ne? Und das ist ja auch diese Macht von Social Media und der Verbreitung und den Geschichten dahinter. Und dann hast du da irgendwelche Hillbilly-Chicks zu sitzen,
Ja.
weißt du, die sich so davon beeinflussen. Also ich sag's mal so, ne? Wenn ich in dieser Generation wäre, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Messer genommen hätte und irgendjemand abgestochen hätte. Ich glaube, ich wäre auch viel mehr auf diese Urban Legend eingegangen, Slenderman, wie jetzt, weil jetzt bin ich irgendwie fast 40 und fucking hell, I don't care, sowas, ne? Aber was ich sagen muss, ich dachte tatsächlich auch damals, als Blair Witch Project rausgekommen ist, ich dachte, der Scheiß ist echt, Digga.
Ja,
Weil
ja.
einfach diese fantastische Medienkampagne rund um diesen Film so fucking gut war. Und das war vor der Zeit von Smartphones und Social Media. Damals hattest du nur als einzige Quelle des Vertrauens irgendeine schäbige HTML-Seite.
Stimmt, ja.
Und das war halt, ich dachte, der Scheiß ist echt. Und Blair Witch Project ist damals für mich gewesen ein Film, der mir so viel Angst eingejagt hat und mir wirklich auch dann ein paar, ich habe immer die Natur und Wälder geliebt, aber dieser Film hat mich wirklich davon abgehalten, irgendwie tiefe Spaziergänge zum Wald
Ja,
zu machen. So.
voll. Also kann ich nur unterschreiben. Also die, diese Blair Witch Project Kampagne, die davor gestartet wurde, dass es einfach so wirklich Found Footage ist, was ja am Ende wirklich diese komplette, den Hype ausgelöst hat, dass danach so viele Filme kamen. Aber das war genial. Es war einfach mit wenig Mitteln, deswegen auch so finanziell auch so erfolgreich, einfach so einen Film so gruselig zu gestalten, ohne wirklich was zu zeigen, sondern eben nur schauspielerisch halt auch gut gemacht, diese Emotionen von den Leuten einfach nur aufzugreifen.
So nah.
Ja.
Und so dieser shaky Mini-DV-Kamera, weißt du, ohne jetzt irgendwie großes Drum und Dran, weil jeder hatte damals so eine Mini-DV-Kamera. Ne? Ich habe ja auch meine ersten Horrorfilme im Wald gedreht mit einer Mini-DV-Kamera, aber ich bin einfach nur mit einem Kumpel durch den Wald gerannt und habe mich von unserem damaligen Golden Retriever jagen lassen. Natürlich war das ein Spiel, aber auf der Mini-DV sah es so aus, als ob es im Dunkeln, im Nachtmodus, als irgend so eine Bestie uns jagt, und wir haben uns halt da drauf abgefeiert.
Ja, ja. Daran merkt man eben, Horrorfilme brauchen nicht unbedingt zwingend irgendwas Plakatives, Blutiges. Der Horror geht im Kopf ab. Und das, wenn du schaffst, die emotional Leute zu erreichen, wie eben mit so einem Urban Legends, ne, da ist es halt auch so. Es sind emotionale Themen, die aufgegriffen werden. Voll. Sachen, die man schon mal gehört hat. Deswegen wirken sie ja auch so reell. Und dann ist es ja immer so, der Freund von Freund. Die Quelle ist zwar so ein bisschen unklar, das gibt der ganzen Sache immer so eine Glaubwürdigkeit.
Du, und da du es jetzt gerade sagst, Glaubwürdigkeit, wenn man zum Beispiel über diese düstere Legende spricht mit dem Killer im Rücksitz, das wurde damals über Funksprüche von der Polizei verbreitet. Und wenn man jetzt auch darüber redet mit diesem Freund, der über dem Auto hängt, ne, das wurde teilweise auch ohne Scheiß, ich habe es gerade vor mir, an Schulen in Broschürenform verteilt, um eben die Kids davon abzuhalten, hey, don't fuck around mit euren Jungs, sowas, weißt du? Weil da hatten natürlich die Eltern auch und die Lehrer auch keine Kontrolle im dunklen Wald. So, ne? Also, ja, schon verrückt, Alter.
Schon krass.
Aber geiles Thema, ohne Scheiß.
Finde ich auch. Ich finde auch deswegen, auch wenn ich am Anfang so gedacht habe, gut, düstere Legenden, aber ich finde eigentlich, es ist eine spannende Folge geworden. Eine Sache, die muss ich einfach nochmal loswerden. Der fucking Winterparker, Alter. Warum? Erstmal fällt dir auf, der Film spielt definitiv nicht im Winter. Warum braucht man fucking Winterparker im Sommer oder Frühling?
Also, dazu muss ich dir sagen, ganz kurz mal, der Film hätte eigentlich im Winter spielen sollen.
Ich hab's auch gelesen, da, ja, stimmt.
Okay, aber es ging nicht wegen dem Schedule, wegen dem Shooting-Schedule, und deswegen. Und die wollen,
aber man hat sich dran festgehalten, irgendwie, warum?
Aber damals im Winter war halt die Idee, dass jeder so einen fucking Winterparker trägt und man dadurch nicht irgendwie fest, jeder hätte der Killer sein können. Ey, was sie dann gemacht haben, beim Wexler ist ein Winterparker, beim Typen im Auto ist ein Winterparker am Ende. So.
Ja, und es hätte ja auch voll Sinn gemacht da, wenn es halt wirklich Winter gewesen wäre. Aber dadurch war das irgendwie so voll off. Es war ja dann so Who Done It? Und dann dachte ich auch so, ach, schon wieder ein Winterparker. Der hat einen Winterparker. Okay, alles klar, es muss der Professor sein. Da war das dann so ein bisschen, wer soll denn sonst im Frühling Winterparker haben? Und ich muss auch so ehrlich sagen, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wer es war. Und musste dann später feststellen, der Rebecca Gayheart, kannst dich noch erinnern, wo ich vorhin gesagt habe, den hat der Killer sie an dem Strick, an dem Baum, den Horsten hochgezogen. Are you fucking kidding me? Und dann Leichen, warte ganz kurz, und dann die Leichen waren ja nie zu finden, ne? Das ist ja auch nochmal Fun Fact. Die hat sie also irgendwo gelagert. Das musst du dir jetzt mal reinziehen. Die muss sie irgendwo kühl gehalten haben, gelagert haben, um sie dann irgendwo in dieses Haus zu schleppen, um sie da zu drapieren und dann ihre Freundin festzuhalten, um dann eine PowerPoint-Präsentation rauszuholen und ihr die Mordmotive zu erklären, warum sie, nämlich, die hat ja ihren Verlobten gekillt.
Ich muss jetzt ganz kurz an dieser Stelle reingehen, weil du versaust mir gerade mein perfekt ausgedachtes Ende.
Sorry, Mann.
Wie bei der Gayheart. Also erstens, ja, Diggi, du weißt nicht, wozu Menschen in der Lage sind, mit der Kraft der Liebe.
Okay.
Und die letzte Frage, die ich an dich habe, ja, also jetzt mal für alle, Spoiler, Achtung, ne? Die Killerin ist die Kollegin Gayheart. Wie heißt sie nochmal im oder ist es die Gayheart?
Brenda Bates.
Brenda Bates, genau. Brenda Bates ist die Killerin. Bates, Norman Bates. Mhm. Genau. Und quasi, es geht quasi darum, dass durch eine weitere düstere Legende, über die wir gar nicht gesprochen haben, aber die ich auch kenne, es geht darum, dass sie quasi mit der Freundin, also mit der Alicia Witt und der ersten Frau, die getötet wurde mit der Axt von düstere Legenden, haben eine düstere Legende selber durchgeführt. Da ist quasi jemand gefahren mit dem Auto. Sie hatten ihr Licht aus mit Absicht und der hat ihnen eine Lichthupe gegeben. Und das war so ein Gangzeichen für von wegen, jetzt bist du dran. Und sie sind umgedreht und haben diesen Typen so lange in den Wahnsinn gefahren, dass er einen Unfall gebaut hatte und ist gestorben. Und es stellt sich heraus, dass das der Verlobte war von Brenda Bates. Das ist quasi ihr Mastermind-Motiv hinter der ganzen Geschichte und durch die Kraft der Liebe hat sie es geschafft, alles so zusammenzustellen, wie du es gerade so wunderbar beschrieben hast, Serkan.
Es wird den Zuschauer ja auch dann am Ende schön vorgekaut.
Also meine, nicht nur Natalie. Meine abschließende Frage und natürlich das, was jeden guten Slasher, Who Did It Slasher ausmacht. Warst du davon überrascht, dass sie der Killer war oder hättest du jemand ganz anderen auf dem Film gehabt?
Ich habe ja gesagt, ich habe es vergessen und ich hatte jemand anderen auf dem Schirm. Ja, okay. Ich dachte, à la Edgar Wallace, der Gärtner war es, beziehungsweise ja. Der Hausmeister.
Das okay, check. Also hat es funktioniert, du wurdest reingelegt, Fact erfüllt. Ja, sehr.
Ja, aber wie gesagt, weil auch so, weil ich es so oft so absurd fand.
Ja, ja. Da gab es doch auch, Diggi, wenn du dich dran erinnerst, wenn die dann am Ende im Showdown vor diesem riesigen Clock Tower chillt, ja. Und sie guckt so hoch. Und irgendwo ganz oben in 15 Meter Höhe ist dieses Fenster, wo dieses Frauengeschrei rauskommt. Ja. Und du siehst so, wie sie so anfängt, so hochzuklettern, bumm, Schnitt, auf einmal, als ob sie hier so Spider-Man-mäßig diesen kompletten Turm 15 Meter hochklettert.
Ja. Weißt du? Ja, voll. Und vor allem auch, dann ist es halt auch so, wie gesagt, die PowerPoint-Präsentation, sie erklärt hier alles ausgiebig, was passiert ist. Der Zuschauer, der Letzte, der es halt immer noch nicht begriffen hat, der kriegt jetzt auch mit, dass sie halt die Verlobte ist und dass das letztendlich ein Rachefeldzug ist mit düstere Legenden an die Natalie, die da halt noch festgebunden ist an dem Bett da. Ne? Lustige ist, sie wird ja dann später von der einen, von der haben wir überhaupt gar nicht jetzt geredet, und zwar diese Security-Braut, die da an der University halt eben so einen Wachdienst macht, ne?
Wachhund.
Ja, so ein Wachhund, ne? Die so ein Foxy Brown-Fan ist, ne? So ein Coffee.
Also so das fand ich schon wieder ganz nice. Das fand ich schon wieder sympathisch.
Ja, Alter. Fand ich sympathisch, aber es war irgendwie auch so klar, dass die eigentlich nur so platziert wird, weil sie irgendwann später für den Showdown gebraucht wird. Ja. Und so war es ja auch, denn ne, kommt da so ein bisschen, ne, sie hilft quasi, sie erwischt die natürlich. Ich verstehe jetzt noch nicht, warum sie auf die Idee kam, dass da jetzt irgendwas, hat sie auch die Schreie gehört
sie hat den Radiobeitrag gehört, wie diese Tara Reid live umgebracht wird und hat sich daraufhin auf den Weg gemacht und irgendwie ist sie dann.
Ja, genau, irgendwie. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Die wirft sie ja dann aus dem Fenster, um es jetzt kurz zu machen. Wird die Brenda Bates, fällt ihr aus dem Fenster. Und dann ist alles okay erstmal. Sie wird entfesselt und dann kommt ja noch Jared Leto wieder zurück, der ja auch ganz kurz andeutungsweise vielleicht der Täter ist. Ne? Man lässt den Zuschauer so ein bisschen so im Ungewissen. Und dann steigen sie ins Auto und dann ist Brenda Bates auf dem Rücksitz. Ja. Der Hell, die ist runtergestürzt aus dem fucking Fenster. Ist sie jetzt plötzlich Jason auf Crystal Meth oder was ist passiert?
The power of love.
Komm, nee, Alter. Irgendwann ist auch mal gut. Und dann fahren sie da mit dem Auto, ja, und das muss ich auch noch sagen, dann fahren sie mit dem Auto mit Vollspeed und sie ist da, dann gibt es so ein bisschen Gerangel und sie will die alle killen, ne? Und dann gibt es eine Vollbremse auf der Brücke, ne, die über so einen reißenden Fluss. Und sie wird richtig mies hart einfach aus der Windschutzscheibe geschossen und fällt dann so in den reißenden Fluss The Power of Love und macht einfach mal fett den Körper. Und dann sieht man irgendwann später, dann ist sie irgendwann selber quasi zur Urban Legend geworden und erzählt die Urban Legend mit einer neuen Clique von Leuten an der Universität.
Ich sag euch, wie es wirklich gelaufen ist. Also Leute, ihr merkt, Zackern wird sich nicht Brenna Bates tätowieren lassen.
Hell no.
Aber
obwohl, nein, die ist rough, die ist tough anscheinend.
Ja. Die ist rough, ja, absolutes Powerhouse. Aber ja, dann ist der Film zu Ende. Es gibt auch einen zweiten, dritten Teil, habe ich beide nicht gesehen, aber ja, ich habe tatsächlich Lust darauf bekommen, diese zu gucken. Einfach nur, weil ich wissen möchte, welche weiteren düsteren Legenden hier eingebaut wurden.
Okay, ja. Ja. Aber wie fandst du das Ende, das jetzt?
Scheiße.
Ja, ganz genau. Gut, wenigstens sind wir uns da einig, dass es wack ist, Alter.
Ja. Ja, safe, Bro, was soll ich dazu noch so sagen? Es war natürlich todeswack. Eingangs erzählt, es ging uns jetzt auch nicht um die Kunst hinter diesem Projekt, sondern eher um die düsteren Legenden. Das hat auf jeden Fall für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt, wie ihr gemerkt habt. Und es hat super viel Spaß gemacht und ist auch ein Thema, das haben wir auch schon mal, Serkan und ich auch schon, also könnten ewig weiterreden. Es gab auch mal eine Situation, da haben wir noch auf meinem Balkon gechillt in der alten Bude von mir, hatten Bierchen, damals noch Zigarettchen und sowas und haben uns wirklich ewig lange über so eine Sachen ausgetauscht, aber jetzt auch so Dämonologie angeht, ihr müsst verstehen, ich bin so römisch-katholisch aufgewachsen, Serkan so ein bisschen so in der Türkei und mit muslimischen Bräuchen, also da treffen zwei richtig geile Kulturen aufeinander, die beide ihre eigenen individuellen Geistergeschichten mit sich bringen, super cool, ich würde vorschlagen, das wird auch eine richtig geile Folge, die wir mal hier aufmachen, unserem Podcast. Hab
ich Bock drauf, ja.
Ich auch. Ja. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Danke fürs Zuhören. Bro, hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Ja, mir auch. Echt cool, dass wir die Folge so besprochen haben, auch wenn ich es nicht gedacht habe. Also auf Netflix ist er. Zieht ihn euch ein, wenn ihr jetzt nochmal Bock habt. Und schreibt uns ruhig mal, wirklich, wenn ihr da irgendwie coole Storys habt, teilt die mit uns so. Irgendwelche Urban Legends, die ihr so aus eurer Kindheit, Jugend kennt.
Ne? Ja, macht es auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Folge 10 als nächstes. Wir freuen uns auf euch. Einen schönen Abend, Tag oder Morgen euch, wie auch immer. Macht's gut.
Haut rein.